Ganz herzlich willkommen zur 130. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch zwei Infos. Ab sofort könnt ihr mein zweites Buch bestellen. Das Buch erzählt 15 Geschichten von suizidbetroffenen Jugendlichen, die zu Schulzeiten einen gleichaltrigen Freund oder Freundin oder Mitschüler oder Mitschülerin verloren haben und die in ihrem Schock, Trauma und Trauer die Sprach- und Hilflosigkeit ihres Umfeldes oft in voller Härte zu spüren bekommen haben. Dieses Buch soll euch zeigen, ihr seid nicht allein. Die Bestelllinks für meine beiden Bücher findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das zweite ist, ihr könnt euch ab sofort für das dritte Selbstworttreffen am 28. Februar 2026 anmelden. Es wird wie die letzten beiden Male wieder in Rösrath bei Köln stattfinden. Alle Infos hierzu findet ihr auf meiner Webseite www.selbstwort.com unter der Rubrik Treffen 226. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue, nämlich Walter Kohl. Walter Kohl ist 62 Jahre alt und hat 2001 mit 38 seine Mutter Hannelore durch Suizid verloren. Bevor ihr aber dieses Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr unser Gespräch. Guten Morgen, Herr Kohl, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Für mich schließt sich tatsächlich ein kleiner Kreis, das können Sie nicht wissen, aber unsere beiden Mütter sind aufgrund ihres Suizides für mich ganz eng miteinander verbunden, denn, wenn man das so salopp ausdrücken darf, liegen unsere beiden Mütter zusammen in ein und derselben Schublade, die von einem sehr idiotischen und wahnsinnig empathielosen Nachbarn mit dem Titel Große Unverschämtheit bezeichnet wurden. Denn der hat mich gefragt, wie ist denn meine Mutter verstorben? Und ich sagte ihm, sie hat sich das Leben genommen. Und dann hat er gesagt, das ist ja wohl eine große Unverschämtheit, das sei ja genau wie Hannelore Kohl. Und deswegen sind unsere beiden Mütter seit diesem Ausspruch unmittelbar für mich miteinander verbunden. Und ich vermag mir nur im Ansatz vorzustellen, was Sie alles an völlig idiotischen Kommentaren und Bemerkungen in Ihrem Schmerz erleben mussten.
Da gibt es sicherlich einige Geschichten, aber wie immer im Leben gilt auch hier die Frage an einem selbst. Wie gehe ich mit solchen Situationen und mit solchen Auswüchsen, nenne ich das jetzt mal, um?
Ja, wie tun Sie das denn? Ich meine, es erschreckt einen ja immer wieder, also dass man wirklich einen Suizid als Unverschämtheit ansehen kann, das war mir wirklich neu. Also und es überrascht mich immer wieder, was man da so zu hören bekommt. Wie schaffen Sie das dann, mit solchen Dingen umzugehen?
Ja, es geht ja nicht nur um solche Aussagen wie Unverschämtheit. Ich kenne das jetzt auch aus meiner Arbeit in der Suizidprävention. Ich bin ja da in verschiedenen Rollen tätig, als Schirmherr von Franz in Frankfurt und auch bei der Deutschen Depressionshilfe, Stiftung Depressionshilfe und Suizidprävention als Botschafter. Und immer wieder werden ja Angehörige auch direkt, indirekt, halb indirekt, nenne ich das jetzt mal, mitverantwortlich gemacht für Suizide. Mhm. Das, finde ich, ist noch viel schlimmer. Und das zeigt zwei Dinge. Das zeigt ein großes Unwissen, Unverständnis auf der Seite des anderen und natürlich auch häufig die bewusste Lust, Menschen zu verletzen.
Denken Sie wirklich, dass das dahinter steht? Naja,
in Ihrem Fall. Ja, das ist in meinem Fall mit Sicherheit der Fall gewesen, weil eben auch Menschen aufgrund der Tätigkeit meines Vaters sehr häufig ihre Gefühle, insbesondere ihre Frustrationen zur damaligen Zeit, wir reden ja über 2001, an den Kindern, an der Familie ausgelassen haben. Ja. Das heißt in der Konsequenz, wie geht man mit dieser Form von Diskriminierung um? oder Mobbing. Denn das muss man ja beim Namen nennen. Das ist es ja de facto. Meine persönliche Einstellung ist, mit solchen Leuten komme ich nicht ins Gespräch. Solche Leute lasse ich stehen. Solche Leute will ich bewusst ignorieren.
Ja.
Das fing ja bei uns noch viel schlimmer an, in dem Sinne, dass wir, als der Tod meiner Mutter dann öffentlich wurde, nach wenigen Stunden, über 300 Journalisten und viele Paparazzi vor der Haustür hatten. Das heißt, man konnte ja nicht mal mehr ans Fenster gehen. Oder wenn man das Haus verlassen wollte, um zum Beispiel was zu erledigen, musste jemand einen fahren und ich lag dann auf der Rückbank unter einer Decke, damit ich nicht abfotografiert werde.
Und ich glaube, wir als Zuhörer können uns das auch nur im Ansatz oder eigentlich gar nicht vorstellen, denn Suizid war ja, ich meine, das ist 24 Jahre her, war ja doch nochmal was völlig anderes und noch viel tabubehafteter und stiefmütterlicher behandelt, als es das heutzutage ist. Ne?
Ja, natürlich. Das Vierteljahrhundert macht zum Glück viel aus, im Sinne, dass die öffentliche Wahrnehmung, aber auch der Umgang mit einem, ich nenne es jetzt mal extremen Tabuthema zu der Zeit, sich relativiert hat, aber es ist immer noch ein Tabuthema. Und das merke ich auch, weil es gibt ja ganz wenige Menschen, die öffentlich über Suizid, Suizidprävention sprechen. Und viele Leute mich auch anschauen, das hätte ich aber jetzt von Ihnen nicht erwartet, Herr Kohn.
Als würde man das jemandem ansehen können, ne?
Ja, nach dem Motto, von was habt ihr eigentlich von mir? Aber ist ja auch egal.
Ja. Lassen Sie uns ein bisschen über Ihre Mutter sprechen. Ich verfahre immer so, dass ich meine Gesprächspartner bitte, uns den Verstorbenen ein bisschen vorzustellen. Also am besten chronologisch, vor allem was ja auch die Erkrankungsgeschichte angeht. Ob Sie da irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt etwas wahrgenommen haben, ob Sie da irgendeinen Zeitpunkt vielleicht festmachen können. Erzählen Sie uns ein bisschen von Ihrer Mutter.
Ja, meine Mutter ist Jahrgang 33 und das ist deshalb wichtig, weil sie war 12 Jahre am Ende des Krieges. Sie hat eine furchtbare Fluchterfahrung mit ihrer Mutter, ohne ihren Vater. Sie kam aus Mitteldeutschland, südlich von Leipzig, und ist 1945 im Westen, in Anführungszeichen, hier in der Nähe von Ludwigshafen, in Mutterstadt angekommen. Warum? Weil ihr Vater ursächlich aus Mutterstadt kommt. Die Vorderpfalz ist ja ein landwirtschaftliches Gebiet, ein Garten, wenn man so will, ein Garten Deutschlands, tolle Bodenwertzahlen, super viel Anbau, Gemüse, Obst, Wein. Und die Hoffnung war, hier gibt's was zu essen. Meine Mutter hat daraufhin viele Jahre letztlich obdachlos gelebt. Also sie ist immer wieder bei Bekannten untergekommen, schlief dann bei der Frau mit im Bett. Das hieß zum Beispiel auch, wenn meine Mutter schlief, hat man nicht gesehen, dass das Bett berührt war. Bis in ihren Tod. Sie war schwer unterernährt, hatte Hungerödeme und auf der Flucht sind sie von den Russen überrollt worden, von der Roten Armee. Und ihr wurde ein Wirbel im Halswirbelbereich zerschlagen. Das heißt, sie konnte ein Leben lang praktisch nichts an Gewicht heben, also nur wenige Kilo. Sie war also schon als junge Frau, als Mädchen, gesundheitlich schwer gezeichnet. Ende der 60er Jahre hatte sie eine Erkrankung und die wurde falsch behandelt und daraufhin ist eine Penicillinallergie entstanden. Das ist ein Riesenproblem für sie gewesen, weil sie natürlich große Schwierigkeiten hatte, bei Krankheiten Antibiotika zu nehmen.
Ja.
Und dann kam eine zweite Fehlbehandlung in den mittleren, späten 90er Jahren. Und diese zweite Fehlbehandlung hat dazu geführt, dass sie schwer krank war, dass sie ihre komplette Haut verloren hatte und dass sie eine sogenannte Lichtallergie entwickelt hat. Das heißt, sie konnte am Ende, und das waren Jahre, letztlich nur noch in abgedunkelten Räumen sein. Also selbst das Licht einer schwachen Taschenlampe, also nehmen wir mal so ein Handylampe, war zu viel für sie. Es war also auch ein Leben, das für sie eigentlich nur noch Schmerz und Belastung war. Sie konnte zum Beispiel auch nicht an der Hochzeit meines Bruders teilnehmen, deswegen.
Ach Gott.
Ja, dann kam die Parteispendenaffäre, die unsere Familie extremst belastet hat. Ich zitiere jetzt hier die Tochter von Wolfgang Schäuble, die gesagt hat, lieber noch einmal Rollstuhl wie einmal Parteispendenaffäre. Oh. Und diese Parteispendenaffäre hat sie abgewartet, und hat dann am 5. Juli 2001 sich das Leben genommen und in meinem Kinderzimmer, in meinem Kinderbett.
Ach, was ist Ihre Erklärung dafür?
Ich brauche diese Erklärung nicht und wenn, dann würde ich sie sicherlich nicht öffentlich machen.
Ja.
Das geht auch niemandem was an. Ich
Ja.
berichte nur die Fakten und dann eben auch die Frage, wie geht man als Kind, als Sohn
Ja.
mit einer solchen, ja, man muss schon sagen, langen Geschichte auch um.
Was haben Sie in diesem Alter oder zu dieser Zeit über psychische Erkrankungen, Depressionen gewusst? War Ihnen der tatsächlich psychische Zustand oder das Ausmaß des Zustandes Ihrer Mutter, war Ihnen der bewusst?
Wir waren alle unter extremster Belastung durch die Parteispendenaffäre. Das ging ja mehrere Jahre vorher. Und die Anfeindungen in der Öffentlichkeit waren extrem. Und ich betrachte diese Jahre, also Ende 99, ab dem Brandbrief von Frau Merkel in der FAZ bis, ja, ein Jahr nach dem Tod meiner Mutter, als meine absolut schlimmste und schmerzhafteste Lebensphase. Das heißt, wenn Sie in einer extremsten Weise unter Druck sind, wenn Ihnen Ihr ganzes Leben, also jetzt mal auf mich bezogen, auseinanderfällt, wenn Sie keine berufliche Zukunft mehr haben, wenn Personalvermittler Ihnen sagen, Herr Kohl, ein super Studium, mehrsprachig, Auslandserfahrung, bitte bewerben Sie sich nicht bei mir, ich möchte Sie nicht ablehnen müssen. Mit Ihnen kann ich mich nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Wenn Ihre persönliche berufliche Karriere zerbricht, wenn Ihre Ehe geschieden wird, auch darüber, dann sind Sie nur sehr begrenzt in der Lage, sozusagen, so wie wir jetzt, in Anführungszeichen, bequem auf dem Sessel sitzend, über so etwas nachzudenken.
Wie sah denn der Austausch mit Ihrer Mutter aus? Ich meine, Sie waren 38, haben Sie da, hatten Sie täglichen Kontakt zu ihr? Gab es irgendeinen Austausch?
Ja. Wir hatten einen sehr guten Kontakt, aber meine Mutter war eine Preußin durch und durch. Und für sie war immer wichtig, dass sie, wie sie sich ausgedrückt hat, dem Regiment dient. Und sie hat sich ja bewusst versucht, nichts anmerken zu lassen. Und ihr Leitspruch war immer, Aufgeben ist das Letzte, was ich mir erlauben kann. Das heißt, die Entscheidung zum Suizid war eine sehr einsame
Ja.
und war auch sehr sorgfältig geplant. Hat ja viele Abschiedsbriefe geschrieben, unter anderem an mich, 16 Stück. Und sie wollte das mit niemandem teilen. Es hat auch niemand irgendwas gewusst. Und sie hat ja diesen Suizid vom Timing her an den Punkt gelegt, wo es sozusagen in Anführungszeichen wieder bergauf ging, wo die juristische Klärung der Parteispendenaffäre meines Vaters vor Gericht stattgefunden hatte. Und alle eigentlich dachten, so hoffentlich ist jetzt das Allerallerschlimmste vorbei.
Es war ihr ja vermutlich auch gar nicht möglich, sich irgendeine Form der Unterstützung, der psychologischen Unterstützung zu holen, oder hat sie das getan?
Sie hat Hilfe gehabt, darüber spreche ich nicht öffentlich.
Nee, verstehe ich.
Und die entscheidende Frage ist ja eine ganz andere. Kann man Menschen vom Suizid abhalten? Ich habe jetzt ja viele Jahre Erfahrung, auch in meiner Funktion als Schirmherr, und ich glaube nur sehr begrenzt. Und jetzt auf die Situation meiner Mutter bezogen, sie hat diese Entscheidung gefällt, diese Entscheidung habe und werde ich nicht kommentieren oder gar bewerten, sondern die entscheidende Frage für mich ist, wie gehe ich mit dieser Entscheidung um? Und da gibt es eine Szene, Jahre nach ihrem Tod, ich bin immer wieder, gehe immer wieder auch an ihr Grab natürlich, in Ludwigshafen. Da ist eine kleine Steinbank, da kann man sich hinsetzen. Und dann gehen natürlich einem tausend Gedanken durch den Kopf. Hättest du was und so weiter und so fort. Und irgendwann kam dann diese kleine Stimme, nenne ich das jetzt mal, in mir auf und die sagte, will deine Mutter, dass du unter ihrer Entscheidung leidest? Und was ist die Antwort? Ich frage sie.
Ja, mit hundertprozentiger Sicherheit nein.
Gut. Will deine Mutter, dass du, Walter, dein Leben auf die Reihe kriegst.
Mit großer Sicherheit, ja.
Ja. Dritte Frage, warum tust du es nicht? Das ist ein Schlüsselmoment in meinem Leben, den ich auch teile in meinen Vorträgen, Veranstaltungen im Bereich Suizidprävention. Jetzt mal auf Angehörige, Familienmitglieder, Hinterbliebene, im weitesten Sinn des Wortes, gerichtet. Weil ich glaube, das ist die entscheidende Botschaft, die wir mitnehmen müssen aus einem Suizid. Also jetzt einem Suizid eines geliebten Menschen, der uns nahe geht, der uns emotional sozusagen betrifft und wirklich große Probleme bereitet. Und das Vermächtnis dieser Person ist sicherlich auch die Trauer, ich betone das Wort auch, aber insbesondere meiner Meinung nach auch der Auftrag, dein Leben als Hinterbliebener, als Betroffener zu leben, zu gestalten und, das ist ganz wichtig, auch mit Respekt und im Gedächtnis des Verstorbenen oder der Verstorbenen.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Bloß die Umsetzung dessen ist ja irrsinnig schwer. Denn so viele oder fast alle Suizidhinterbliebenen, die ich kenne, haben eben in allererster Linie tatsächlich mit dieser Schuldfrage wahnsinnig zu kämpfen. Mhm. Haben Sie das auch oder hatten Sie das auch?
Ein Suizid passiert. Dann ist ja erstmal sehr viel Aktivität. Dann kommt die Staatsanwaltschaft, dann kommt die Polizei, dann gibt es eine Beerdigung. Dann ist man ja in Anführungszeichen abgelenkt.
Ja.
Das eigentliche Problem für mich entsteht danach, wenn die Leere mit Doppel-E ja, einsetzt. Dieser Mensch fehlt. Wo dieser Mensch bisher war, ist nichts mehr. Und dann kommen natürlich diese ganzen Fragen, was hätte ich besser machen können? 1000 Erinnerungen kommen hoch, dieses Widerwort, dieser unnötige Streit, diese Rechthaberei. Sie können die Liste beliebig verlängern. Und dann ist natürlich auch, wenn von außen solche Erlebnisse kommen, so wie Sie sie eben geschildert haben, das verschärft die Situation nur. Und jetzt kommt dieser Moment, wie löse ich das auf? Und meine Lösung habe ich eben schon beschrieben, das sind die drei Fragen. Und dann muss ich als Mensch so stark sein wollen, dass das, jetzt sage ich es ganz bewusst, dumme, törichte, gemeine oder auch ja, bewusst verletzen wollende Geschwätz nicht relevant ist. Das ist hart, ich weiß. Mhm. Und es hat auch keinen Sinn, mit Leuten darüber zu sprechen, weil es ist nicht die Aufgabe des Hinterbliebenen oder meine Aufgabe, hier irgendwas in die Welt zu tragen. Es ist die primäre Aufgabe, mit sich selbst in einen neuen Einklang zu kommen mit dieser Situation. Und das kann man am besten, wenn man mit Menschen zusammenkommt, die dieses Schicksal teilen. Also in Selbsthilfegruppen, zum Beispiel bei uns jetzt hier in Frankfurt mit Franz. Das war für mich die beste Möglichkeit, diese Sache auch wirklich zu be- und auch zu verarbeiten, weil ich muss mich vorbereiten. Ich spreche heute mit Ihnen, wir kennen uns nicht, wir haben uns nur per Mail und Telefon ausgetauscht über ein sehr zentrales Thema. Das heißt, ich brauche eine hohe Klarheit, um jetzt diesen Podcast zu machen. Und diese Klarheit und um diese Klarheit zu erreichen wiederum, muss ich letztlich Versöhnungsarbeit mit mir selbst, mit der Situation, mit meiner Mutter leisten, sodass ich auch noch in 5 oder in 10 Jahren, wenn dieser Podcast irgendwo auftauchen sollte, sagen kann, das war im Dezember 25 meine richtige, reflektierte Meinung.
Hm. Denken Sie aus Ihrer Erfahrung, dass Männer und Frauen als Hinterbliebene unterschiedlich damit umgehen?
Ich glaube nicht, dass es primär ein Geschlechtsthema ist. Ich glaube, es hat sehr viel mit der Persönlichkeit und dem Charakter zu tun. Und es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, in welcher Art und Weise man mit dem Suizid verbunden ist. Also ist man ein auslösender Faktor oder ist man ein rein empfangender? Das sind ja nochmal große Unterschiede. Und ich glaube, da gibt es keine Generalisierung entlang der Geschlechterlinie. Ich glaube aber, dass es für alle gleich wichtig ist, sich mit einer emotionalen Ehrlichkeit im Spiegel anzuschauen und zu versuchen, diese Ehrlichkeit auch konsequent dann in einen inneren Versöhnungsprozess umzusetzen.
Was hat das alles mit Ihnen gemacht? Ich meine, Sie waren schon in Anführungszeichen 38, ich war schon in Anführungszeichen 27, aber ich finde dennoch, wenn die Mutter, die eigene Mutter durch Suizid verstirbt, also bei mir zumindest ist hinter doch zurückgeblieben dieses, ich weiß, dass das nicht stimmt, aber trotzdem kommt man sich doch sehr verlassen und im Stich gelassen vor.
Ja,
ich
weiß. Ja.
Bitte?
Ja, natürlich, weil
ja.
Die Mutter ist ja der Ort, aus dem man kommt.
Ja.
Ich meine, das ist eine ganz besondere Beziehung. Und ein natürlicher Tod ist natürlich immer noch sehr schmerzhaft, aber hat eine ganz andere Dimension wie eine suizidale Handlung, ist doch ganz klar.
Ja, aber warum fällt uns das immer so schwer, das nicht zu akzeptieren, dass derjenige, wenn man es mal ganz salopp formulieren darf, nicht bei klarem Verstand war? Die waren eben psychisch erkrankt. Ich meine, bei ihrer Mutter kamen so unglaublich viele äußere Umstände eben noch obendrauf, wo einem das ja fast logisch erscheint, dass sie niemals ein freies, glückliches Leben hätte führen können. Meine Mutter genauso wenig. Aber trotzdem fällt einem das so schwer, dass dann einfach zu akzeptieren. Also da kann ich mich einschließen und alle Suizidbetroffenen, mit denen ich spreche, das fällt einem viel, viel schwerer. Das ist etwas völlig anderes, ist viel komplizierter als eben ein Tod durch Krebs, nach einer Krebserkrankung zum Beispiel.
Dass das emotional viel herausfordernder ist, wie ein in Anführungszeichen natürlicher Tod, ist unbestritten. Nur wäre ich sehr vorsichtig mit der These, alle Menschen, die Suizid begehen, sind psychisch krank. Ich halte das für falsch. Ich habe da eine andere Meinung.
Mhm.
Ich glaube auch, dass das nicht das Kriterium ist. Also für mich war der wichtige Schritt der Schritt der Nichtbeurteilung.
Mhm.
Zu sagen, sie hat diese Entscheidung gefällt und diese Entscheidung ist ihre Entscheidung. Ich belasse diese Entscheidung bei ihr. Und die Frage ist nicht, ich betone das Wort nicht hier, ob ich diese Entscheidung gut oder schlecht finde oder ob ich sie teile oder ob ich da irgendwelche mehr oder minder wichtigen Kommentare habe. Die Entscheidung, die Frage für mich ist ausschließlich, wie gehe ich damit um?
Mhm.
Ich glaube, die Wertungsfreiheit, ist ein ganz wichtiger Punkt. Unser Zeitgeist, das sieht man ja auch in den sozialen Medien, es wird ja alles bewertet. Mag ich nicht, Daumen hoch, Smiley. Wir pervertieren für meine Begriffe die Dimension Bewertung. Und die Unkonditionalität einer Liebe, das ist ja im Buddhismus, im Christentum auch alles hinterlegt, haben wir nur meiner Meinung nach ein Stück weit in dem allgemeinen Neues sozusagen verlernt. Diese Unbedingtheit, unconditional, das halte ich für wichtig. Und ich habe meine Mutter immer geliebt und ich liebe sie heute natürlich auch noch, aber in einer anderen Art und Weise. Sie ist ja schließlich nicht mehr da. Und diese Liebe soll nicht hinterfragt werden, sondern sie soll sich konstruktiv fortsetzen können in dem, was ich tue und in dem, wo ich versuche, das, was jetzt sozusagen entstanden ist durch ihren Suizid, in eine positive, konstruktive, jetzt kommt das wichtigste Wort, sinnhafte Lebensführung weiterzuleiten. Und mein Nordstern an dieser Stelle ist die Logotherapie, sprich Viktor Frankl, ein aus meiner Sicht unfassbarer Mensch, der die Konzentrationslager überlebt hat, dessen Familie ermordet wurde und der über die Sinnzentrierung nicht nur seinen Frieden gefunden hat, sondern daraus auch noch was Gutes für zahllose andere Menschen gemacht hat. Und wenn ich Veranstaltungen habe, dann sage ich immer, Leute, bitte, bitte schaut euch mal den Viktor Frankl an, guckt mal nach in Wikipedia, wenn es nur sein muss, über Logotherapie. Und dieses Thema, die Logotherapie, diese Zentrierung auf den Sinn, das war für mich die zentrale Tür, durch die ich in eine neue Freiheit gehen konnte. Und diese Tür möchte ich teilen, deshalb mache ich ja auch diesen Podcast. Und diese Tür betrachte ich als meinen Auftrag, der eben konkret die Erfahrung gemacht hat mit der eigenen Mutter und auch mit einem eigenen Suizidversuch.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Sie sind ja eben in eine ebensolche Krise gestürzt. Denken Sie, das wäre geschehen, wenn alles, was Ihre Mutter angeht, nicht passiert wäre? Denn man sagt ja tatsächlich, Suizid ist ansteckend. Und da, wo ein Suizid geschehen ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass noch ein weiterer passiert. Also natürlich hat der Suizid Ihrer Mutter da viel mit reingespielt, aber...
Ja, der auslösende Faktor bei mir war sicherlich die Überforderung durch die Parteispendenaffäre.
Okay.
Das ist der große Faktor, dann meine Scheidung. Und dann dieses Bild meiner Mutter, die fast entspannt schlafend, sie hat sich ja vergiftet, in meinem Bett liegt, so nach dem Motto, so jetzt ist vorbei, jetzt ist Frieden. Und wenn Sie in einer existenziellen Krise sind, über längere Zeit, in der Sie auch von quasi allen Menschen, die Sie kannten, mal bis auf ganz wenige Ausnahmen, fallen gelassen werden, weil es eben nicht mehr opportun ist, mit jemandem wie Ihnen gesehen oder assoziiert zu werden, dann ist die Versuchung schon da. Und diese Überforderung hat eben dann zu meinem Suizidversuch geführt, der offensichtlich gescheitert ist.
Gott sei Dank.
Und dass ich jetzt näher drauf eingehe, Stichwort Werther-Syndrom, und der mich dann auch gezwungen hat, und das habe ich ja auch in meinem ersten Buch dargestellt, mich zu fragen, wer bin ich nicht, wie bin ich nicht, und damit auch eine komplette Neuausrichtung meines Lebens mit plus minus 40 verlangt hat.
Was hätte aber passieren müssen im Vorfeld, dass es gar nicht erst so weit kommt?
Das ist eine Frage, die meiner Meinung nach akademisch ist. Hätte, sinnlos, es ist passiert.
Und das stimmt, aber wenn Sie jetzt mit dem heutigen Wissensstand zurückgucken.
Na, also Sie werden von mir da keine Antwort bekommen, weil das nicht mein Denken ist. Ich stelle mir nicht vor, oh, was wäre gewesen, wenn die Jahre 99, 2000, 2001, 2002 anders gewesen wären. Weil das Leben ist ja auch ein Stück weit ein Roulette, ein Schicksal. Und da gebe ich Ihnen ein anderes Beispiel. Ich heiße Walter. Und ich heiße Walter nach dem älteren Bruder meines Vaters. Und dieser Walter Kohl ist Jahrgang 1925 und ist 1944 als junger Mann, als Soldat, noch im November, also 5, 6 Monate vor Kriegsende, an der Westfront gefallen. Und wenn ich dann in Haltern, das ist in Westfalen oberhalb von Recklinghausen, am Grab meines Onkels stehe, den ich ja nie gesehen und kennengelernt habe, und da steht dann Walter Kohl, 1925 bis 1944 auf diesem Soldatenfriedhof, auf dem Grabstein, dann denke ich mir, Herrgott, das könnte auch ich gewesen sein. Er ist ja in der gleichen Familie geboren, in der gleichen Stadt. Da sehen Sie, also deshalb ist diese Diskussion mit mir nicht zu führen. Wir müssen das Leben so annehmen, wie es uns gespielt wird. Und ich sage immer, wenn Leute sich beschweren, Gott, wir leben hier in einem freien Land, machen uns das Leben künstlich oft schwer, manchmal zur Hölle. Stell dir vor, du kämst aus Mariupol. Oder aus Aleppo. Augsburg statt Aleppo, München, Mannheim statt Mariupol. So. Und das ist meine Perspektive auf diese Dinge. Und deshalb gilt es für mich zu lernen. Und was ich natürlich heute über psychische Krankheiten, über Suizidalität und all diese Dinge, auch die Möglichkeiten einzugreifen, weiß, das wusste ich alles damals nicht, offensichtlich, weil das kam ja wie ein Schlag aus dem Nichts, dieser Suizid meiner Mutter im Juli 2001.
Ja, das wollte ich auch noch fragen. Hat sie jemals etwas in der Richtung geäußert eben?
Nein.
Oder war Ihnen das die Gefahr, in der Sie geschwebt haben? Ganz offensichtlich, wenn Sie sagen, das war ja auch sehr detailliert und minutiös vorbereitet, wie auch bei meiner Mutter. Sie waren sich der Gefahr eben gar nicht bewusst, in der Sie...
Überhaupt nicht. Sonst hätte ich ja auch was gemacht, was auch immer. Aber ich gehöre zu der Fraktion Leute, die nicht weglaufen und weggucken. Aber ich weiß noch, ich habe um ziemlich genau Punkt 12 Uhr den Anruf erhalten dass meine Mutter tot ist. Und mir hat es im ersten Moment den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war damals im Büro. Ich hatte nämlich um 12 Uhr einen Termin und ich war auf dem Weg zu diesem Termin. Und dann lief meine Sekretärin laut rufend den Gang hinter mir her und rief: Herr Kohl, ganz wichtig, kommen Sie sofort ans Telefon. Da bin ich rumgedreht, muss also quasi auf den Glockenschlag 12 Uhr dann die Nachricht bekommen haben.
Ja. Und dann ist das Leben plötzlich ein ganz anderes. Und
ja. Und das ist ja genau die Herausforderung, dass wir immer wieder vor Umbrüchen, Schocks, Veränderungen stehen. Und dann steht ja nur eine einzige Frage im Raum: Wie gehen wir damit um?
Ja.
Und nicht, was hätte sein können.
Aber was würden Sie jetzt jemandem raten, der in derselben Situation ist? Also normalerweise stelle ich die Frage, was würdest du mit deinem heutigen Wissensstand rückblickend anders machen? Aber die Frage mögen Sie ja nicht, habe ich gerade schon verstanden.
Es geht nicht um mögen. Diese Frage ist für mich nicht relevant. Das hat nichts mit mögen zu tun.
Entschuldigung. Es geht einfach darum, ich stelle diese Frage immer, weil wahnsinnig viele Leute den Podcast hören, die eben bisher mit dem Thema Suizid noch nichts zu tun haben und die wir etwas lehren können, die wir jetzt auf Dinge aufmerksam machen können und die eben aus unseren Berichten entnehmen können, okay, wenn ich jetzt in eine vergleichbare Situation komme, was kann ich dann tun, was wir uns als Hinterbliebene wünschten, was wir getan hätten, aber was uns eben aufgrund von Unwissenheit einfach nicht möglich wäre. Das heißt, was raten Sie Menschen, die eben im Umfeld jemanden haben, der offensichtlich erkrankt oder schwer suizidal ist?
Das Wichtigste ist Augen auf und gucken, ist diese Person in irgendeiner Weise jemand, der zeigt, ich komme mit diesem Leben nicht mehr klar und wo sie dieses Gefühl haben, ich müsste was tun und jetzt kommt der entscheidende Punkt, aber sie trauen sich vielleicht nicht. Und die erste Botschaft, die ich habe, ist, und das ist kein Ratschlag, es ist einfach ein Impuls, sprechen Sie mit diesen Menschen. Sprechen Sie ganz offen mit ihm, sagen Sie, hör mal, ich beobachte dich, ich habe das Gefühl, das ist nicht in Ordnung mit dir, du hast, wie auch immer, welche Signale ausgesendet, wie geht es dir? Ich bin für dich da, ich höre dir zu. Und ihm zuhören dann auch die Frage, denkst du drüber nach, dir das Leben zu nehmen? Also erstmal passiv zuhören und dieser Person einen Raum des Vertrauens, der Gemeinschaft geben, in dem diese Person überhaupt sich äußern kann. Das ist mal, klingt sehr wenig, ist aber extrem viel.
Ne? Richtig,
und,
ja.
Und die zweite Sache ist, sie machen keine Fehler. In dem Moment, wo man einen Menschen anspricht, machen sie keine Fehler. Sie müssen keine Sorge haben, dass irgendwas Falsches passiert. Einfach mit gesundem Menschenverstand, ohne große Besserwisserei oder irgendwelche Ratschläge, zuhören. Und aus diesem Zuhören dann ableiten, brauchst du Hilfe? Kann ich dir helfen? Um dann eben auch zu fragen, wenn die Antwort hoffentlich kommt, ja, ich brauche Hilfe. Okay, was können wir tun? Da können wir die Telefonseelsorge anrufen, wir können mit Ärzten sprechen. Hier im Raum Frankfurt ist Beispiel dieses Frankfurter Netzwerk Suizidprävention, Franz, ein Ansprechpartner, wo ich jetzt Schirmherr bin. Man kann sich an die Deutsche Stiftung Depressionshilfe und Suizidprävention wenden. Also es gibt eine ganze Reihe von Anlaufstellen, die man nutzen kann, um auch, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt, aus der Sprachlosigkeit rauszukommen. Wenn Sie das tun, als Kollege, Ehepartner, Kind, Vater, Mutter, Freund, egal jetzt in welcher Rolle, in welcher Beziehung Sie zu dieser möglicherweise gefährdeten Person stehen, dann haben Sie unheimlich viel getan. Und dann wird sich auch im Regelfall eine Dynamik entwickeln, die hoffentlich dann auch zu einer Lösung führt.
Ganz genau. Das ist das, was tatsächlich alle Betroffenen als Schlussbotschaft immer aussenden. Deswegen danke ich Ihnen von Herzen, Herr Kohl, dass Sie heute mit mir gesprochen haben. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Liebe. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit und ich danke Ihnen für Ihre Arbeit und Ihr Engagement, weil das ist extrem wichtig. Und wir sollten alle daran mitwirken, dass Suizidalität und Suizidprävention kein Tabuthema mehr ist, sondern einfach ein ganz normaler Teil unserer Gesellschaft. Und diesen Tabuabbau, den sollten wir in den Mittelpunkt stellen.
Ganz genau. Und dafür haben wir heute wieder ein kleines Stückchen mehr gesorgt. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kohl. Tschüss.
Danke auch. Tschüss.
Lieber Herr Kohl, vielen Dank für Ihre Offenheit und Ihr Vertrauen. Gerade weil Ihr Name untrennbar mit deutscher Zeitgeschichte verbunden ist, ist es alles andere als selbstverständlich, in diesem Podcast zu sprechen. Trotz eines Lebens im öffentlichen Schatten haben Sie heute sehr persönliche Erfahrungen geteilt, als Sohn, als Betroffener und als Mensch. Ihr Erzählen macht deutlich, dass Leid keine gesellschaftlichen Grenzen kennt und dass genau darin die Kraft Ihrer heutigen Arbeit in der Suizidprävention liegt. Danke für dieses wichtige Gespräch. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso der Bücher überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.